Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 22. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Mies Leben, und einen wunderschönen Sonntagmorgen auch unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, heute sind wir mal wieder nur zu zweit, was uns aber nicht davon abhalten wird, die geopolitischen Entwicklungen, vor allem mit Blick auf das Geschehen in Israel und Palästina, ausführlich zu besprechen. Und lassen Sie uns auch gleich einsteigen, denn die Situation in Israel und in Palästina ist auch 2 Wochen nach Kriegsbeginn nicht zur Ruhe gekommen. Aktuellen Zahlen zufolge sind im Zuge der Gefechte mittlerweile auf Seiten der Palästinenser über 3.500 Menschen ums Leben gekommen und über 12.000 Verletzte wurden gemeldet. Auf israelischer Seite haben wir mittlerweile über 1.400 Tote. Und ja, im Gazastreifen spitzt sich die Lage weiter zu, und viele vor Ort agierende UN-Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Katastrophe in dem Gebiet. Frau Kneißl, wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage jetzt 2 Wochen nach Kriegsausbruch?
Es ist eine menschliche Tragödie. Man kann es wirklich nicht mehr als Konflikt bezeichnen, als Auseinandersetzung, Clash, wie immer. Man ringt um Begriffe, um das irgendwie noch auf den Punkt zu bringen. Und in meinen Augen ist es eine unendliche Tragödie, die irgendwann wieder neuerlich ausbrechen musste, nachdem die gesamte Palästina-Problematik eigentlich seit den 1930er Jahren von einem Tapet aufs nächste verschoben wurde. Zuerst haben die Briten als Mandatsmacht nicht genau gewusst, was sie damit machen sollen. Und die letzten 10 Jahre war die Palästina-Problematik eigentlich jenseits jeder politischen Agenda. Man hat das Thema maximal humanitär behandelt. Die israelische Regierung war sehr zufrieden, wenn die katarische Regierung und die Muslimbrüder aus allen Herren Ländern Gelder Richtung Hamas verfrachteten, damit eben das Gesundheitswesen dort funktionierte. Dazwischen gab es immer wieder Auseinandersetzungen, Attacken, versuchte oder ermöglichte Anschläge, von welcher Seite auch immer. Und jetzt explodiert etwas in einer Wucht und mit Folgen für die Schwächsten. Ja, es sind in erster Linie Kinder, die grauenhaft zu Schaden kommen. Es ist eine Situation, in der 2 Millionen Menschen in einem abgeriegelten Gebiet auf der Flucht sind. Dann werden sie auf diesen Fluchtkorridoren auch bombardiert, beziehungsweise wurde ja auch letzte Nacht eine orthodoxe Kirche angegriffen, wo sich auch hunderte Menschen aufhielten im südlicheren Teil dieses kleinen Landstreifens, wohin man an sich von israelischer Seite gesagt hatte, gehen Sie in den Süden, wir marschieren im Norden ein. Und es ist absolut ein Dilemma, und es ist grotesk, wie hier der Westen im weitesten Sinne zusieht und nicht einmal auch UN-Sicherheitsratsresolutionen durchlässt, in denen eben um Waffenpausen gerungen wird. Es gab letzte Woche einen Versuch der russischen Delegation beim UNO-Sicherheitsrat, der wurde abgeschmettert von USA, Frankreich und Großbritannien als Vetomächte. Und es gab einen neuerlichen Versuch seitens Brasiliens, hat auch nicht gefruchtet. Also man sieht einen Gemetzel zu und meint, auf der guten Seite der Geschichte zu sein, wenn ich jetzt den hier ein bisschen sarkastisch darstellen darf.
Ja, und es kam diese Woche am Mittwoch auch zu einem Luftangriff auf das Al-Ali-Arab-Krankenhaus im belagerten Gazastreifen. Daraufhin kam es zu mindestens 500 Menschen, die dabei getötet worden sind, laut palästinensischen Angaben. Die palästinensischen Behörden machen Israel für die Explosion verantwortlich. Das Gesundheitsministerium in Gaza erklärte, die Explosion im Krankenhaus sei durch einen israelischen Luftangriff verursacht worden. Israel wiederum behauptet, die Explosion sei durch eine fehlgeleitete Rakete von der bewaffneten palästinensischen Gruppe Islamischer Dschihad ausgelöst worden. Der Islamische Dschihad wiederum weist die Behauptung natürlich zurück. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums, wie gesagt, über 500 Tote. Frau Kneißl, haben Sie diesen Zwischenfall verfolgt und wie sind Ihre Gedanken dazu?
Ja, als ich Mittwochabend vom Unterricht heimkam, las ich dann erst gegen 23 Uhr über diesen Angriff. Und es ist die Handhabung dieses Vorfalles spricht natürlich auch für sich, weil wir haben gleich in unmittelbarer Reaktion auf diese erste Meldung spaltete sich auch die Welt. Also es gab klare Verurteilungen durch Außenministerien, Regierungsbüros, der Türkei, Russlands, vieler anderer Staaten. Und es gab seitens Israels eben die von Ihnen beschriebene Zurückweisung mit dem heutigen Hinweis, wir wissen, wer es war. Es war der Islamische Dschihad, weil ein abgehörtes Telefonat vorliegen würde. Zu diesem Telefonat wurde jetzt wiederum von Faktenchecker, wenn man das so will, mit der deutschen Mediensprache, darauf hingewiesen, dass in Al Jazeera, glaube ich, gab es einen solchen Faktencheck, dass vieles darauf hindeuten würde, dass es sich hier um ein fingiertes, durch künstliche Intelligenz montiertes Telefonat handeln könnte. Zur Erinnerung, sowohl Israel als auch die Vereinigten Arabischen Emirate sind führend in diesen Deepfake-Videos. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Mai 2013 eine derartige Montage gemacht, die damals zur Katar-Blockade führte, weil man dem Emir von Katar Worte in den Mund gelegt hatte, die er nie ausgesprochen hatte. Also da sprechen wir vom Mai 2013. Mittlerweile sind 10 Jahre technologischer Fortschritt erfolgt. Und zur Erinnerung für unsere Zuhörer, in den letzten 2 Jahren nahmen die israelischen Sicherheitsbehörden an, also das war sozusagen die Arbeitshypothese, in Gaza ist nichts los, die Hamas will Geld verdienen, die Hamas möchte an sich nicht jetzt einen größeren Widerstand aufbauen, einen bewaffneten, die besten Zeiten der Hamas wären vorbei. Und das wiederum basierte auf abgehörten Telefonaten, die aber völlig fingiert waren. Also hier gab es offenbar Gespräche unter Hamas-Führern, die gesagt haben sollen, wir haben andere Prioritäten als den Kampf gegen Israel im Moment. Ja. So ungefähr war das Szenario. Und mein Gefühl und Beobachtung, und wenn ich sozusagen meine Logik hier voranstelle, dann gehe ich doch eher auch davon aus, wie es das türkische Außenministerium und andere vermuten, dass es sich hier doch eher um einen Schlag Israels handelt. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das türkische Außenministerium, das mit Israel gute Beziehungen unterhält, ja, wir sprechen hier von diplomatischen engen Kontakten, dass hier eine Verurteilung vorgenommen wird, ohne dass man sich zuvor klar informiert hat, wer war es. Ja. Ich selbst habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, die jene Seite war es. Ich kann hier jetzt auch nur kommentieren, wie komplex das alles ist und wie rasch die Schuldzuweisungen erfolgen. Was mich noch mehr irritiert in der Gesamtdarstellung, dieses viel verwendete Wort Narrativ, das ich nicht so besonders mag, aber verwenden wir es hier einmal. In den letzten Tagen wurde in Israel rund um den Besuch von US-Präsident Biden klar eine Analogie herausgearbeitet, die darauf hinausläuft, der Westen, die freie Welt kämpft in der Ukraine gegen Russland. Hier in der Region kämpft die freie Welt über Israel gegen die Terrororganisationen dieser Welt, sprich Hamas. Und diese Analogie hat Präsident Biden in der letzten Nacht in seiner viel beachteten Rede an die Nation vom Oval Office. Das ist ein besonderer Raum im Weißen Haus. Aber immer wenn es wichtig wird, setzt sich der Präsident ins Oval Office, und das ist nicht so oft, um eben eine entscheidungsmächtige Rede an die Nation zu halten. Und in dieser Rede hat Präsident Biden genau diese Analogie quasi übernommen. Er sagt Putin ist sozusagen die Hamas. Es ist das stark verkürzt, aber man hat sozusagen zwei klare Feindbilder aufgebaut. Russland ist das Feindbild der freien Welt und der Ukraine, die im Kampf gegen die Autokratie stünde, und in der Region Westasien, Nahosten, ist es Israel mit der Rückendeckung der USA und anderer europäischer Staaten gegen die Hamas, und die Hamas wiederum ist eine Marionette Russlands. Also so ungefähr wird das dargestellt. Ist in den israelischen Medien in den letzten 5-6 Tagen ganz, ganz stark debattiert worden in diese Richtung. Es gab einige israelische Politiker, die im TV auch klipp und klar gesagt haben, jetzt bekämpfen wir mal die Hamas und dann wird Russland einen Preis zahlen. Also es sind hier Verquickungen aller Art, die auf ein fast dramatisches Armageddon hinauslaufen könnten. Ja, so wie es von einigen Entscheidungsträgern öffentlich dargestellt wird.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Der US-Präsident war am Mittwoch in Israel zu einem Solidaritätsbesuch vor Ort. Dabei hat er erklärt, dass der Angriff der Hamas auf Israel schlimmer gewesen sei als die Terroranschläge auf New York und Washington am 11. September 2001. Und er versprach dabei, dass die USA immer an der Seite des jüdischen Staates stehen werden. Israel habe Hilfslieferungen nach Gaza über den ägyptischen Grenzübergang Rafah zugestimmt. Das erklärte Biden zum Abschluss seines Besuchs. Israels Regierung bestätigte das auch kurz darauf. So schnell wie möglich sollten LKWs mit Hilfsgütern nach Gaza einreisen können, wobei sichergestellt werden solle, dass die Hilfe nicht an die Hamas ginge, sondern an die Bevölkerung. Ja, und die USA haben 100 Millionen US-Dollar an neuer humanitärer Hilfe für den Gazastreifen und das Westjordanland zugesagt, um mehr als 1 Million vertriebene und vom Konflikt betroffene Palästinenser zu unterstützen. Auch das kündigte Biden vor Ort an. Laut dem US-Präsidenten werde es Frieden nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung geben, und die jüngsten Anschläge hätten ihn in seinem Engagement und seiner Entschlossenheit bestärkt, dies zu erreichen. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie denn rückblickend diesen Besuch des US-Präsidenten in Israel?
Also für unsere Zuhörer vielleicht auch ganz kurz noch zur Einordnung dieses Besuches. Er wollte an sich, Präsident Biden, nicht nur die israelische Regierung aufsuchen, sondern es war schon ursprünglich geplant, eine Art Vermittlung ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Art Suche nach Gesprächskanälen, auch mit arabischen Staaten. Und geplant war, dass er nach seinem Besuch in Israel auch einen Tag in Jordanien, in der Hauptstadt Amman, verbringen würde. Zur Erinnerung, das jordanische Königshaus gehört zu den engsten Verbündeten der USA, könnte auch ohne US-Auslandshilfe die Bevölkerung nicht ernähren, Wasserversorgung, und ist in seinem gesamten Sicherheitsapparat, der ein gewaltiger ist, engstens mit den USA verbündet. Plus als wesentliches Problem dieses Landes und des haschemitischen Königshauses, über die Hälfte der jordanischen Bevölkerung ist palästinensischer Abstammung. Und das hat immer wieder zu großen Verwerfungen in Jordanien geführt. Interessanterweise sagte der jordanische Außenminister einige Stunden vor der Ankunft Bidens dieses Gespräch ab. Es war eine Art Vierergipfel geplant, mit der Teilnahme auch der PLO-Führung, Ägyptens, Jordanien und der USA. Und das ist schon harter Tobak, also dass Jordanien sozusagen den US-Präsidenten auslädt. Ja? Und das war einige Stunden eben nach diesem Anschlag auf das Hospital mit der unbekannten Zahl von Toten. Aber auch, sage ich einmal, der jordanische Sicherheitsapparat, der zu den Besten der Region gehört, sehr, sehr intensiv eben mit Briten und US-Amerikanern zusammenarbeitet, der setzt so einen Schritt nicht einfach so, wenn sie nicht gewisse Anhaltspunkte haben. Ja? Also das war jetzt keine emotional gesetzte Aktion von wegen, jetzt können wir nicht mit den Amerikanern sprechen und jetzt laden wir mal den US-Präsidenten aus, auch wenn der zu uns kommt, sondern da müssen schon gewisse Anhaltspunkte vorliegen, dass man so einen Schritt setzt. Ja, und das alles sind für mich Indizien, die sozusagen das israelische Argument, wir haben ein Telefonat und es war der islamische Dschihad, eher aufweichen. Aber dieses bedingungslose, wir stehen an der Seite Israels Wiederholung, ist insofern, sage ich mal so unter Anführungszeichen, interessant, weil wir zwei tun uns leicht, wir sitzen hier sozusagen in geordneten Verhältnissen und diskutieren analytisch eine Situation in der Region. Ist das alles andere als rational und analytisch im Moment? Aber wenn wir es jetzt sozusagen wieder mit etwas Distanz betrachten wollen, Biden war der Vizepräsident von Obama. Und Obama war an sich ein erbitterter Gegner von Netanyahu und umgekehrt. Also diese beiden Politiker konnten und können in keiner Weise miteinander. Es gibt auch eine Videoaufnahme vom G20-Gipfel aus dem Jahr 2011, glaube ich, in der der damalige französische Präsident Sarkozy ins Mikrofon spricht, in der Annahme, es sei bereits ausgeschaltet, wo er so zu Obama sagt, ich halte Netanyahu nicht mehr aus, das ist ein unglaublicher Lügner. Und Obama entgegnet, na, du hast leicht reden, mich ruft er jeden Tag an und ich muss mich mit dem herum. Also es ist ein recht bekannter Fauxpas, sozusagen ein riesen Fettnäpfchen, das damals passierte, aber sehr, sehr aussagekräftig ist. Also Netanyahu, der als Lügner und als gewisserweise Pain in the Neck von westlichen Regierungschefs wahrgenommen wird, ist nichts Neues. Ja, das 10 Jahre zurück, hat sich seitdem nur verschärft. Und Biden war der Vizepräsident von Obama und die Obama-Regierung war an sich dafür bekannt, ein sehr, sehr schwieriger Fall für die Israelis zu sein. Also es hat ja damals die Obama-Regierung und damit auch Biden den Kontakt zum Iran gesucht. Die haben damals dieses Iran-Abkommen im Jahr 2015 auf die Beine gestellt. Und insofern würde ich das als wirklich sehr interessant bewerten, wenn man in dieser ganzen Sache irgendetwas noch interessant finden kann. Weil hier ein Biden eine totale Wolte unternimmt und die US-amerikanische veröffentlichte Meinung natürlich auf weite Weise Teil des Kongresses, ich würde sagen so 98% ist der US-Kongress, in dieser Situation jetzt wieder wie ein Mann hinter Israel, auch wenn sie sich in den letzten Jahren sehr schwer damit getan haben, sei es Siedlungsbau, vielen Toten in der Westbank und weil die Aufmerksamkeit auch woanders hingegangen ist. Und Ergebnis dieses Besuches ist eine 10 Milliarden Dollar Militärhilfe. Also weit über das hinausgehend, was die USA grundsätzlich jährlich Israel zur Verfügung stellen.
Mm-hmm. Ja, und lassen Sie uns auch über eine mögliche Bodenoffensive Israel sprechen. Wir hatten ja letzte Woche in unserem Podcast schon darüber gesprochen. Die weithin erwartete Offensive wird nämlich möglicherweise gar nicht stattfinden. Das hat jetzt der Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, Oberstleutnant Richard Hecht, am Dienstag angedeutet. Das israelische Militär bereite sich auf die nächste Phase seiner Militäroperation vor. Man werde jedoch nicht verraten, worum es sich dabei handelt, hat er ausgeführt. Wörtlich sagte er, wir bereiten uns auf die nächsten Phasen des Krieges vor. Wir haben noch nicht gesagt, welche das sein werden. Und weiter sagte er, alle reden von der Bodenoffensive. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein, fügte er dann noch hinzu, ohne darauf näher einzugehen. Frau Kneißl, wie steht's denn um die Bodenoffensive? Ich erinnere mich noch, letzte Woche haben Sie ausgeführt, dass eine Bodenoffensive Israels nicht erfolgreich wäre. Wie wird sich das weiterentwickeln?
Also ich habe von Anbeginn gesagt, ich bezweifle, dass es eine Bodenoffensive geben wird, weil im Englischen they will be bogged down, also die werden sozusagen wirklich dort festsitzen. Und ich habe auch in unserem letzten Gespräch ausgeführt, als Peron 2005 den unilateralen Abzug verfügte, war damals schon die Sicherheitssituation eine ziemlich prekäre. Und für Sharon war klar, als alten Haudegen, und der Mann war in erster Linie Militär, der für die arabische Seite wenig Achtung hatte, und er gesagt, es bringt nichts, ja, wir müssen raus aus dem Gaza. Das Tunnelsystem des Gazastreifens, das ist notorisch bekannt, das gibt es seit Jahrzehnten. Und von palästinensischer Seite wurde gesagt, na, kommt nur, wir hören alle eure Schritte mit, ja. Also das heißt, das ist ein Kampf, der unterirdisch geführt werden könnte und nicht nur auf der Erdoberfläche. Also und das wissen ja die Israelis in gewisser Weise. Also ich hatte so meine Zweifel in diesen letzten 10 Tagen, dass hier die Israelis wirklich einmarschieren würden. Also da waren zu viele unklare Aussagen und zu viel Ankündigungspolitik. Also man kündigt ja nicht an, wann und wo man sozusagen aufmarschiert, wenn man es ernsthaft meint als erfahrener Militär. Ich bin kein erfahrener Militär, aber das sagt meine Logik. Und ich habe auch auf meinem Telegram-Kanal zweimal darauf hingewiesen, dass die israelische Armee sich an sich seit Jahren vorbereitet auf eine zweite Runde mit der Hisbollah. 2006 war ein gleichsam verlorener Krieg der Israelis gegen die Hisbollah. Und man weiß auch, dass man wahrscheinlich einen Zwei-Fronten-Krieg im großen Stil nicht führen kann. Ja? Das heißt, die Aufmerksamkeit Israels ist, wenn es um die größere militärische Auseinandersetzung geht, doch mehr in Richtung Hisbollah und Iran gerichtet. Wie diese beiden Akteure hier nun vorgehen, entzieht sich meiner Kenntnis. Hier kann ich mir auch nur einen Reim drauf machen, dass zum einen der iranische Außenminister Abdollahian, der jetzt auch intensiv in der Region unterwegs war, kurz nach dieser Bombardierung des Hospitals meinte, es wird ein Tag des Zornes am Mittwoch erfolgen und Israel wird eine Rechnung präsentiert erhalten. Außer einer größeren angelegten schiitischen Demonstration in Beirut ist da nicht sehr viel passiert. Aber die Spannung im Libanon ist ins Unerträgliche gestiegen. Also ich habe in den letzten Tagen mit meinen Nachbarn aus dem kleinen Dorf im Norden telefoniert. Das ist ein bisschen im Abseits gelegen, aber der Libanon ist so klein, da sprechen wir von 70, 80 Kilometern. Nur die Spannung ist unerträglich, weil es sozusagen ein Warten auf den Tag X ist. Wir machen die Aufnahme unseres Gespräches Freitagmittag. Wir wissen jetzt noch nicht, was zum Beispiel Freitagnacht, Samstag passieren könnte. Aber es ist alles möglich. Und dieses kryptische, ja, wir schlagen zu, wann und wie wir wollen, das hören wir sowohl von iranischer Seite als auch jetzt von israelischer Seite vermehrt. Zeitgleich laufen diese Bemühungen eben einer Vermittlung ab, wobei keine Ergebnisse da sind. Also das, was Anthony Blinken gemacht hat, war sicherlich nicht jetzt ein ehrlicher Makler der Vermittlung zu sein. Der war jetzt auch einige Tage oder ist noch in der Region unterwegs. Es gibt jetzt einen Besuchspolittourismus, wie wir ihn aus Kiew kannten, der jetzt eben, ob Frankreich, Scholz etc., alle machen jetzt ihren Auftritt in Israel. Aber wie diese nächste militärische Runde aussehen wird, wir wissen es nicht. Vielleicht noch als zusätzliche Anmerkung, wie groß die Verwurzelungen und die Folgen sind. US-amerikanische Kriegsschiffe sind gestern Donnerstag, also wir sprechen von unserer Aufnahmezeit her gesehen, auch von jemenitischer Seite und von irakischer Seite angegriffen worden. Also es gibt verschiedenste Kampfverbände, die in irgendeiner Weise mitwirken, ob sie jetzt auf eigene Faust das tun oder ob das größer koordiniert ist, sprich Teheran, ich weiß es nicht. Aber etwas Größeres steht bevor.
Ja, und lassen Sie uns auch über die Flüchtlingssituation vor Ort unterhalten. Denn Ägypten hat jetzt angekündigt, dass sie die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ablehnt. Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte nach einem Treffen mit Olaf Scholz in Kairo, die Idee, die Menschen aus Gaza nach Ägypten zu vertreiben, ist nicht umsetzbar. Der Präsident warnte dabei ausdrücklich vor den damit verbundenen Risiken. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie denn da die Haltung und die Rolle Ägyptens in dieser Frage?
Ja, also Ägypten, kurz zur Information für unsere Zuhörer, Ägypten okkupierte militärisch den Gazastreifen bis Juni 1967. Als der Staat Israel im Frühling 1948 proklamiert wurde, kam es zu dem ersten arabisch-israelischen Krieg. Die Nakba, die Niederlage aus palästinensischer Sicht, der Unabhängigkeitskrieg, wie er von israelischer Seite her bezeichnet wird. Und damals wurden die Gebiete, die dem jüdischen Staat zugeteilt wurden, laut UNO-Teilungsplan militärisch erweitert. Also es ist aus einem Fleckenteppich wurde ein zusammenhängendes Gebiet, aber der Gazastreifen, den okkupierte damals die ägyptische Armee, und das sogenannte Westjordanland, die Westbank, palästinensische Gebiete okkupierten die jordanischen Streitkräfte. Also die waren zwischen 49 und 67 in diesen Gebieten, und damit hat auch Ägypten immer eine besondere Rolle gespielt, wann immer es einen militärischen Schlag Israels gab, und der ist ja 2005 seit dem Abzug fast in regelmäßigen Intervallen passiert, dann hat Ägypten einen Waffenpause vermittelt. Also das war geradezu ein Ritual, das wir jetzt fast 20 Jahre lang so beobachten konnten. Und die Ägypter nutzten ihre Kanäle zu den palästinensischen Behörden beziehungsweise auch zu Hamas. Und die Israelis konnten da auf die Ägypter zählen. So wie sich die Dinge im Moment darstellen, hat Ägypten nicht die geringste Lust, zum Aufnahmegebiet für 2 Millionen Menschen zu werden, ja, weil so wie Israel sich im Moment gebärdet, verjagt man regelrecht 2 Millionen Menschen und sagt, also schaut, dass sie auf die andere Seite hinüberkommt, verwehrt gleichzeitig aber auch UNO-Lieferungen über die ägyptischen Grenzposten, ja. Also was immer, wer immer hier den schwarzen Peter zugefügt bekommt, sind es die Ägypter, sind es die Israelis, ist es die UNO. Jedenfalls man schafft es nicht, hier Nahrungsmittelkonvois, Medikamentenkonvois über die Grenzposten Ägypten Gazastreifen zu ermöglichen. Und die werden auch beschossen. Also es ist ja auch eine gewisse Gefahr da, dass die Israelis in ihrer fast grenzenlosen militärischen Operation da jetzt im Moment, egal ob es jetzt um Häuser geht, wo man Hamas-Mitglieder vermutet oder eben, dass man diesen Grenzposten beschießt, es kann ihnen auch passieren, dass sie die ägyptische Armee beschießen, ja, und dass es zum Tod von ägyptischen Soldaten kommt. Was dann, ja? Es ist die Sorge, nicht nur der Ägypter, dass die Israelis sozusagen jetzt mit ihrer Ankündigung ja auch, die Landkarte wird eine andere sein, nach diesem Waffengang, dass sie 2 Millionen Palästinenser in Richtung Ägypten verfrachten wollen und dann dort einen neuen Grenzzaun aufbauen. Also wir tappen da im Dunkeln, aber es wird sehr irrational gehandelt und ich würde sagen vor allem von israelischer Seite und damit auch, weil hier viele Regierungen der Europäischen Union, nicht alle, aber sehr viele Regierungen. Es verhält sich ein bisschen anders in Spanien und in Italien im Moment, aber doch sehr viele Regierungen wie ein Mann hier mitmarschieren. Und da ist im Moment sehr, sehr vieles drinnen an einer handfesten Auseinandersetzung mit unabsehbaren Folgen.
Ja, jetzt gibt es ja auch erste Stimmen, die ganz offen und laut einen Waffenstillstand fordern in der Region. Ist das in Anbetracht der Ereignisse bereits vorstellbar, Frau Kneißl?
Die Israelis sagen kein Waffenstillstand. Also da, es gab von der Hamas Ankündigungen, ja, wir können uns einen Waffenstillstand vorstellen zum Austausch von Geiseln, und eben man fordert von Hamas-Seite, die Geiseln gegen 5000 palästinensische Frauen und Jugendliche auszutauschen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Also ich will jetzt in keiner Weise die Hamas hier sozusagen ins gute Eck stellen, aber das ist ein Faktum, dass diese Angebote gemacht wurden. Von israelischer Seite hieß es, Waffenstillstand im Moment kein Thema. Zur Erinnerung, ich habe es ganz am Beginn unserer Sendung gesagt, Russland bemühte sich bereits am Montag, Sonntag, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls, und hat eine Resolution vorgelegt, die abgeschmettert wurde durch die anderen Vetomächte, sprich Frankreich, USA und Großbritannien. Detto auch ein Resolutionsentwurf, der jetzt von Brasilien vorgelegt wurde. Also hier herrscht auch im UNO-Sicherheitsrat nicht das geringste Interesse im Moment, das Humanitäre zuzulassen. Wir sprechen ja nicht von irgendwelchen großartigen politischen Lösungen. Es geht nur mal um die humanitäre Dimension. Vielleicht noch interessant, wie gesagt, immer alles unter Anführungszeichen, weil wir sitzen alle in behaglichen Umständen im Vergleich zu den Menschen, die betroffen sind. Präsident Putin war bei 10-Jahresfeier Belt and Road Initiative, also Seidenstraße, dieses große Projekt, das China vor 10 Jahren startete. Auch dort war das Thema natürlich Gesprächsthema in den politischen Gesprächen, in den Pressekonferenzen. China, Russland, Brasilien, Indien, also da gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die vieles anders sehen. Indien war nicht dabei, aber wenn man jetzt auch Indien hat ein bisschen eine andere Sicht auf manches, was Israel anbelangt. Aber viele der Gäste, auch der ungarische Premierminister Viktor Orban, also es gab dort an sich viele, viele Aufrufe auf höchster politischer Ebene, dass eine humanitäre Waffenpause erforderlich ist. Sie wurde auch mehrfach angekündigt, aber passiert ist da nichts. Und ich stehe unter dem Eindruck, dass hier Israel im Moment in einer... Mir fehlt das richtige Wort. Und wenn ich das Wort sage, das mir auf die Zunge liegt, dann fällt es den meisten in die falsche Kehle. Also Israel geht im Moment grenzenlos vor, total grenzenlos, ja. Mit dem Hinweis, noch nie wurden so viele Juden an einem Tag getötet wie am 7. Oktober seit dem Holocaust. Also es brechen Traumata auf verschiedensten Ebenen. Manches nachvollziehbar, würde ich sagen, nicht alles. Das Hauptthema, das sich natürlich für die Israelis stellt, ist, der Staat Israel, der als Refugium für die europäischen Juden ursprünglich gebaut wurde, ist alles andere als sicher. Und diese Situation in einem viel geringeren Umfang hatten wir an sich schon bei der zweiten Intifada im Jahr 2000, die damals Sharon vom Zaun brach und als regelmäßig Terroranschläge waren. Übrigens, im Jahr 2000 zogen auch viele Ex-Emigranten, die aus der Sowjetunion gekommen waren, wieder zurück, weil es ihnen zu heiß geworden war. Damals ließ Sharon die Mauer bauen und irgendwann kehrte dann sozusagen wieder ein gewisses Sicherheitsgefühl ein. Aber in dieser zweiten Intifada war eines klar, es gab den Abzug aus Israel und es gab wenig Immigration nach Israel. Und das versuchte man eben wettzumachen, indem man die Sicherheit propagierte. Nun ist aber Israel am 7. Oktober in eine totale Sicherheitsfalle gefallen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier aus Russland spreche, es sind in den letzten Wochen Hunderte von Russen mit Doppelstaatsbürgerschaft, sehr, sehr viele Oligarchen, die über die israelisch-russische Staatsbürgerschaft verfügen, wieder zurückgereist. Erinnern wir uns, im Frühjahr 2022, gerade Personen aus Kunst, Kultur sagten damals, wir wollen nicht länger in einem Staat leben, der Krieg führt, sprich Russland, und zogen damals nach Israel und meinten, also in Israel sei es besser. Wenn man ein wenig die Situation in der Region kennt und wenn man die Staatsbürgerschaft dieses Staates hat, dann sollte man auch wissen, wie stark die militärische und die kriegerische Situation eigentlich den Staat seit 80 Jahren mitprägt. Also hier sieht man jetzt schon, wie problematisch, welch großes Dilemma sich auch für diese gesamte Idee Israel als Sammelbecken jüdischer Zuwanderung weltweit darstellt. Und das ist meines Erachtens ein Thema, das vieles an die Kippe bringt, ja, für das Selbstverständnis Israels und für alles, was die Geschichte, die Staatsgeschichte Israels der letzten 80 Jahre ausmacht.
Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch ein wenig den geopolitischen Blick weiten. Sie haben es jetzt nämlich gerade schon angesprochen. Es kam diese Woche zum zweiten Besuch in diesem Jahr von Wladimir Putin in Peking. Er ist dort im Rahmen der One Belt, One Road Initiative zusammen mit Xi Jinping gekommen. Dabei haben die beiden dreistündige Gespräche geführt. Laut Putin sei es dabei um Wirtschaft, Finanzen, politische Interaktionen sowie die gemeinsame Arbeit auf internationalen Plattformen besprochen worden. Neben der bilateralen Agenda ging es natürlich aber auch um Themen, das haben Sie jetzt gerade schon angesprochen, wie die Ukraine und natürlich auch den Nahen Osten. Russlands Präsident Putin hat bei seinem Besuch in China auch Viktor Orban getroffen, das haben Sie auch schon gerade ausgeführt. Putin zeigte sich dabei sehr zufrieden, dass Ungarn und einige andere europäische Länder trotz des Ukraine-Kriegs weiter Beziehungen zu Russland unterhalten. Frau Kneißl, dieses Treffen ging jetzt im Zuge der kriegerischen Umbrüche im Nahen Osten quasi komplett unter. Aber mich würde trotzdem von Ihnen interessieren, wie Sie das denn einschätzen, gerade mit Blick auf die weiteren Beziehungen der beiden Länder.
Ja, also zwischen Präsident Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin besteht seit nun bald 10 Jahren ein Verhältnis, das von Vertrauen geprägt ist. Das sieht man in den wechselseitigen Aussagen übereinander zur Zusammenarbeit. Es wird auch immer darauf hingewiesen, es handelt sich nicht um eine Allianz, sondern eine Partnerschaft. China verweist darauf, dass es nicht Allianzen gegen irgendjemanden bilden will, sondern dass man eben an Zusammenarbeit mit allen interessiert sei. Und die Region ist natürlich für das chinesische Seidenstraßenprojekt, diese Belt and Road Initiative, ganz entscheidend. Also China hat auch alles daran gesetzt, dass Syrien nicht völlig untergeht. Präsident Assad war in China auch vor einigen Wochen. Also China ist ein Akteur in dieser Region. Und China hat auch interessanterweise die Hamas nie als Terrororganisation ausgemacht und verweist auch jetzt nicht mit einer Schuldzuweisung nur auf die Hamas, wie das eben der Westen insgesamt tut. Und China ist aber auch ein wichtiger Partner für Israel. Also Israel pflegt seit Jahrzehnten militärische Kontakte zu China, sprich hat auch, gab es zum Beispiel einen größeren Skandal, deutsche U-Boot-Lieferungen umgebaut und an China weitergeliefert. Das ist jetzt schon fast 15 Jahre her, aber die chinesisch-israelischen Militärkontakte sind auch nicht zu vernachlässigen. Und natürlich ist China als ein wesentlicher Akteur in der Region für Israel wichtig und China ist an Israel hat auch ein gewisses Interesse, dass es hier nicht zu völligen Konfrontationen kommt. Da hat ihnen die Situation in Syrien schon genug Schaden verursacht und Planungen über den Haufen geworfen. Hat auch China ja eine gewisse Nahost-Diplomatie-Rolle übernommen, indem es aufbauend auf den Vermittlungen, die vor allem unter Ägide des Omans erfolgten, im März dieses Jahres verkündete der chinesische Außenminister die Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und das war zweifellos ein Husarenstück. weil in der Vergangenheit hieß es immer von diversen Stiftungen und auch diversesten Politologen aus Deutschland, naja, China ist eine wichtige Handelsmacht, aber China gelingt es noch nicht, seine Macht auch geopolitisch zu projizieren. Die wurden dann eines Besseren belehrt als diese Politologen, weil man sehr wohl sah, dass China eben auch im Nahen Osten eine diplomatische Rolle spielen kann. Und diese Aussöhnung, die hier gelang und die ja vor aller Öffentlichkeit dargestellt wurde, zeigt auch, dass wir jetzt in einer anderen Phase sind. Also Saudi-Arabien hätte vielleicht vor 3, 4 Jahren von Israel sich noch in die eine oder andere Richtung treiben lassen oder umgekehrt, um gegen den Iran Kasse zu machen. Das ist jetzt nicht der Fall. Die beiden stimmen ihr Vorgehen ab, so scheint es. Und diese Belt and Road Initiative ist ja hervorgegangen ursprünglich aus einer Art Go-West-Strategie Chinas. Das heißt, man wollte vor allem den Westen, der bis eben vor 15 Jahren relativ vernachlässigt war, weit entwickelt ist der Nordosten des Landes und der Süden. Und diese Go-West-Idee wurde dann immer mehr zu einer zentralasiatischen bis hin nach Pakistan und eben in den Persischen Golf ins östliche Mittelmeer reichenden Infrastruktur-Megaprojekt. Und China hat seine Fühler im Nahen Osten. Zur Erinnerung, die chinesische Armee stellte auch, wenn ich jetzt die richtige Zahl im Kopf habe, waren es 2000 oder mehr Soldaten für die UNO-Truppe im Südlibanon bereits im Jahr 2006. Also China ist mit UNO-Soldaten, China ist als wirtschaftlicher Akteur, als diplomatischer Vermittler mittlerweile weit über das chinesische Meer und seinen, wenn man das so sagen will, Hinterhof hinaus und ist auch in der Region Westasien intensiv tätig. Dieses zweite große Treffen in diesem Jahr, also im März kam Xi Jinping nach Moskau, jetzt kam Präsident Putin nach Peking. Zwischen diesen beiden Großmächten funktioniert die Zusammenarbeit augenscheinlich gut und damit sind auch all jene Experten, glaube ich, vorerst einmal eines Besseren belehrt. Danke, die uns auch noch vor einigen Monaten immer wieder weismachen wollten, Russland sei eine Belastung für China wegen des Ukraine-Konflikts. Ich würde sagen, China sieht das relativ entspannt. Mittlerweile verschiebt sich ja auch vieles in den ukrainischen Fronten zugunsten Russlands. Und daher ist das an sich eine Partnerschaft, wie gesagt, keine Allianz, eine Zusammenarbeit, die augenscheinlich sehr gut funktioniert und wo vor allem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das ist heute eher mit der Lupe zu suchen in vielen anderen Beziehungen, wo das wechselseitige Vertrauen ein sehr solides ist. Und ohne Vertrauen geht's nicht.
Ohne Vertrauen geht's nicht. Frau Kneißl, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für unseren heutigen Podcast und freue mich schon, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einer weiteren Folge.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, und auch unseren Zuhörern einen hoffentlich friedlichen Sonntag.
Ja, dann auch von meiner Seite vielen Dank an alle Zuhörer und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.